ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Es ist Freitag und Ariana, es gab selten Freitage, wo ich mir so gewünscht habe, dass du bei mir wärst. Ich brauche dich eigentlich gerade.
Oh nein, was
wirklich,
ist los,
ich
Judith?
Brauche
wie
dich.
Kann ich dich unterstützen?
Ich, ganz getreu dem Motto, was war los gewesen, darf ich dir sagen, dass bei mir in den letzten Tagen Umzugskartons los gewesen sind. Weil ich befinde mich gerade hier, nicht in dem Podcast-Studio auf Rügen, mit dem wir normalerweise ja kommunizieren, sondern nur aus dem ich kommuniziere so. Ich bin hier auf der kleinen Farm, nördlich von Hamburg und ich räume gerade auf.
Stimmt, das hattest
du. Ich habe das ja hier so ein bisschen, ich will nicht sagen, fluchtartig verlassen.
Ja.
Sondern ich habe erstmal nur das Wichtigste mitgenommen, dass die Tiere alles haben, die Hühner, die Pferde, habe mich da sehr drauf konzentriert und habe klar ein paar Sachen aus der Küche, dass man halt so wie so ein Ferienhaus erstmal da irgendwie wohnen kann.
Na, dein Dankbarkeits-Achtsamkeitstagebuch von mir, das zum Beispiel wirst du ja hoffentlich wahrscheinlich eingepackt haben, ne?
Das war das
Judith?
Erste, was ich nicht eingepackt habe.
Hey, das, wie gehst du mit Geschenken um? Ich höre dich. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich höre dich. Ich kann dich hören.
Mein Problem ist, ich bin immer so wahnsinnig ehrlich und ich möchte jetzt nicht behaupten, ich hätte es eingepackt.
Judith, warte mal. Ist das der erste Streit in unserer Beziehung, wollte ich gerade schon sagen. Aber du lässt es jetzt nicht mit Absicht da und verkaufst dann die Farm, ne? Das machst du jetzt auch nicht.
Ach du, warte mal, wenn ich die Farm verkaufen würde mit Achtsamkeitstagebuch drin.
Judith, ich warne dich.
Das wäre doch ein absolutes, also das muss man ja quasi bei allen möglichen Immobilienplattformen dann in die Überschrift schreiben. Mit Achtsamkeitstagebuch. Kleine Farm nördlich von Hamburg zu verkaufen.
Wenn du das machst, dann mache ich das Dekokissen, aber ich sticke so ein Schreiben vom Finanzamt über eine dass eine Steuerprüfung bei dir gemacht wird, rückwirkend für die letzten 20 Jahre.
Oh
oder
Gott, ich hatte
oder
schon
so ein
so
Schein
viele.
Von der Bank, dass du in Privatinsolvenz gegangen bist. Oder eine Titelschlagzeile von einer Zeitung mit wenigen Buchstaben, dass du, da denke ich mir noch was aus. Und dieses Bild quasi, das sticke ich dann auf dem Kissen, Judith. Das wäre dann meine Antwort.
Das ist gut. Also ich nehme das Achtsamkeitstagebuch sofort jetzt mit in meine Handtasche. Ich möchte das
Hattest
alles
du wirklich schon
verhindern?
So viele Stichpunkte? Probenartige Steuerprüfungen?
Also ich hatte schon zweimal für 3 Jahre.
Krass.
Ja, weil ich bin ja selbstständig. Ich war auch immer selbstständig als Moderatorin. Und die haben sich das dann, gucken sich ja alles dann ganz genau an. Also jeden Bewirtungsbeleg, alle Sachen, die du einreichst, wenn du Reisekosten hattest. Ich bin ja auch viel auf Dokus unterwegs gewesen, ob da alles richtig abgerechnet ist. Und ich habe ja auch eine Agentur und so, weißt du, mit Management-Fees und so. Also die haben sich das schon sehr, sehr, sehr genau angeguckt. Und ich hatte 2 Prüfungen und die gucken sich immer 3 Jahre an. Und es war immer anstandslos. Es gab hier und da mal eine Frage, warum das so ist. Ja, aber es war Gott sei Dank, nee, ich bin auch sehr, was das angeht, bin ich total strukturiert und super ordentlich und genau. Aber jetzt kommen wir zum Problem, weshalb ich dich brauche. Eigentlich an meiner Seite. Ich habe dir ja schon mal beschrieben, wie meine Schubladen aussehen, ne? Nämlich Kraut und Rüben, während bei dir ja alles so schön sortiert ist.
Naja,
wie auf so einem Instagram-Ordnungsfanatiker-Kanal. Mit beschrifteten Boxen und so. Bei mir das Gegenteil. Und mein Problem ist, und das ist mir erst jetzt so richtig bewusst geworden, als ich jetzt hier angefangen habe, hier wirklich auszuräumen. Und zwar nicht nur die Dinge mitzunehmen, die ich dringend brauche für meinen Alltag, sondern jetzt mich auch dem ganzen Rest zu widmen hier auf der Farm. Offensichtlich habe ich so eine Art Messi-Syndrom. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich wirklich, ich horte ja keinen Abfall. Hier rennen jetzt keine Ratten durch. Ja, gibt es ja in schlimmster Ausprägung, ist ja eine Krankheit. Ne?
Das stimmt.
Dann kannst du ja gar nichts mehr abgeben. Auch deinen Müll kannst du nicht mehr abgeben und lebst dann da irgendwie zwischen Unrat und so. Die Menschen tun mir so leid, weil ich das Gefühl verstehen kann, dass du an allen Sachen irgendwie hängst und die nicht abgeben kannst.
Ja.
Bei mir ist es kein Müll, aber bei mir ist es so, ich meine, die Farm ist groß, du warst ja mal hier, es gab so verschiedene Nebengebäude und Schuppen und so. Und ich habe halt in alle Schuppen, weil ich den Platz hatte, irgendwas reingestellt. Und jetzt muss ich das alles ausräumen. Und ich sage dir, da sind Sachen und bei jeder angebrochenen 28 Jahre alten Tüte Dünger zum Beispiel, frage ich mich und suche nach einem Mindesthaltbarkeitsdatum, ob man den nicht vielleicht doch noch irgendwie verwenden kann. Und bei jedem Holzbrett, bei jeder Alu-Leiste, frage ich mich immer, naja, da könnte man ja vielleicht do-it-yourself-mäßig das oder das draus bauen. Und wirklich, es ist ganz schlimm, weil ich jedes Teil in die Hand nehme, also vielleicht nicht jedes, aber den Großteil, 90% habe ich Schwierigkeiten. Und ich sage dir, 80% davon können weg. Ja, können irgendwie zum Recyclinghof, kann
Ach
ich
so,
verschenken.
Das sagst du. Weil gerade ja, eben meintest du ja noch, das schon. Ist ja kein Müll, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin ja nicht nur Mentalcoachin, ich bin ja auch Psychologin und ich wollte da nämlich schon ansetzen und diagnostizieren, dass das natürlich alle Messi-Patienten sagen. Ich weiß gar nicht, ja, ob man die Messi-Patienten nennt, aber nennen wir sie einfach kurz so, um einen medizinischen Fachbegriff zu benutzen, dass das kein Müll ist, sondern dass man das ja nochmal gebrauchen kann. Daran würde ich schon Richtig. Mal jemanden identifizieren, der sich nicht trennen kann und das hast du gerade auch gesagt, dass es ja kein Müll ist.
Deswegen sage ich ja, ich kann das so verstehen. Also ich habe mir jetzt Hilfe geholt aus der Familie und muss jetzt immer bei den Haufen also beantworten, brauchst du das wirklich noch? Hast du das in den letzten 2 Jahren angefasst?
Darfst
also so diese
das,
typischen Fragen.
Andeuten, wer das ist, der dir da hilft?
Nee.
Na gut. Weil ich kenne ja auch das ein oder andere Familienmitglied von dir und dann hätte ich nämlich gerne so ein Urteil aus der Ferne darüber abgegeben, ob das eine Person ist, der ich das zutraue, dir zu helfen oder eher nicht.
Es ist die Person, die einzige, über die ich nie spreche. Jetzt weißt du, wer es ist.
Ah ja, okay, alles klar. Mhm. Na
ja,
gut, dann
die einzige
Person
über die ich nie spreche. Siehst du, diese Person kann das gut, glaube ich.
Das glaube ich auch. Die Person kann durchgreifen.
Aber diese Person steht jetzt vor mir mit Schulterzucken
und fragt
sich.
Hat die Person komplett aufgegeben?
Nein, noch nicht, aber die Person wirklich und dann immer mit so einem Blick, Judith. Das brauchst du nie wieder. Wir können doch jetzt nicht alles
aber
mitschleppen
das hilft
nach Rügen.
So jemand. So jemand hilft, wirklich. Man braucht jemanden, der den Entscheidungsprozess unterstützt. Ich wäre, glaube ich, auch sehr gut da drin, weil ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich weiß nicht, warum. Ich hatte den ganz komischen Drang, ich möchte schon fast sagen Hobby, als ich so Teenie war, bis 18 oder so, bis ich ausgezogen bin, das Zimmer von meiner Schwester aufzuräumen. Und das wäre das Schlimmste gewesen, mein eigenes Zimmer aufzuräumen und auszumisten. Aber das von meiner Schwester, das habe ich geliebt, weil es waren nicht meine Sachen, da war nicht mein emotionaler Ballast dran. Die durfte auf Sachen zeigen, wo sie gesagt hat, die dürfen nicht in den Müll. Ich habe ihr eh immer alles gezeigt, was ich wegwerfe. Aber zum Beispiel, ich habe dann ihre Schubladen ausgeräumt, in der sie einfach alle Stifte reingeschmissen hat. Und das ist natürlich für mich dann als im Kopf zumindest ordnungsliebende Person. In der Praxis sieht es dann nicht immer so aus, aber im Kopf Filzstifte, Bleistifte, Feinliner, Stifte mit offenen Kappen, abgebrochene Spitzen, Buntstifte, alles wild durcheinander. Das habe ich alles rausgeholt erstmal. Dann alles, was eine Mine hat, Filzstifte, Kugelschreiber, alles mit Farbe, getestet auf einem Blatt Papier, die kaputten sofort weggeworfen und dann alles quasi nach Art und Klasse sortiert und dann irgendwelche kleinen Fächer gesucht oder so, wo ich das einsortieren kann. Und das war das Schönste für mich, wenn ich ein- oder zweimal im Jahr bei meiner Schwester wirklich wie so ein amerikanischer Tornado an der Westküste durch ihr Zimmer fegen durfte. Und ich war die Mutter, das sieht man doch so oft aus so Frauentauschvideos, dass da Leute so blaue Müllsäcke aufmachen und alles reinschmeißen und sagt, ja, Samantha, wenn du hier nicht aufräumst, ich schmeiß jetzt alles weg. Das war ich bei meiner Schwester.
Deswegen, ich weiß ja, dass du so bist und deswegen bräuchte ich dich so sehr an meiner
Seite.
Es würde
mir so einen Spaß machen.
Weil viele Dinge sind auch so, weißt du, ich hab dann wirklich das Gefühl, dass man die, gerade so bei Klamotten, wo ich quasi eine weibliche Sicht der Dinge bräuchte. Also ich habe sehr viele Sachen in meinem Schrank, die mir nicht mehr passen, weil ich einfach immer alles aufbewahrt habe. Und ich habe noch ganz viele Kleidungsstücke, haben wir schon mal drüber gesprochen, die ich vor 15, 20 Jahren getragen habe, weil ich die halt nicht so gut weggeben kann, weil ich immer denke, oh, das war ja mal teuer, das wird bestimmt mal wieder Mode, man muss so lange genug warten. So, 3 Kleidergrößen mehr. Denke ich mittlerweile nicht mehr, dass ich noch in eine 34 passe, Größe oder Größe 36. Deswegen, das sortiere ich jetzt aus. Damit habe ich abgeschlossen. Ich werde jetzt 50. Ich finde, ich muss das jetzt auch nicht mehr tragen, diese Größe. Aber bei allen Kleidungsstücken, im Moment habe ich Kleidergröße 40. Bei allen Kleidungsstücken in Größe 38, die probiere ich jetzt an. Weißt du, ich gucke dann immer.
Das verstehe
Bei so einer Jacke kriegt man den Reißverschluss noch zu, ohne dass man Atemnot kriegt. Und Und wenn das dann so ganz doll spannt und ich nicht atmen kann, dann sage ich immer, okay, das muss eigentlich weg. Und dann kommt sofort der Gedanke, naja, aber ich wollte ja jetzt auch mehr Sport machen und ich wollte ja sowieso ein bisschen auf meine Ernährung achten. Und eine Kleidergröße kann man ja ein bisschen abnehmen.
Find ich auch.
Und dann bereue ich das bestimmt, dass ich das nicht mehr eingesteckt habe. Deswegen sind jetzt alle Sachen in Größe 38 in Spezialkartons gewandert, wo 38 draufsteht. Nicht Größe 38, sondern nur 38.
Dann bringt es jetzt irgendjemand zu Hause Nummer 38 in Berlin am Meriendamm.
Ja, nee, weil ich dachte, es ist irgendwie dezenter. Aber jetzt erzähle ich es im Podcast und da bescheuert.
Wolltest du dich selber nicht unter Druck setzen damit quasi?
Nee, ich wollte nicht, wenn andere Leute das sehen, dass die sofort sehen, dass ich die Größe, die mir nicht mehr passt, aussortiert habe.
Das weiß doch kein Mensch. Ja. Niemand weiß doch, wenn man dich anguckt, ah nee, die Frau Rackers, die kann ja gar keine 38 tragen. Das weiß doch keiner.
Ja, jetzt schon. Aber ist nicht schlimm.
Stimmt, jetzt schon. Das ist komplett richtig.
Und alle meine Besties dürfen es auch wissen, weil das würde ich auch so erzählen, wenn wir abends zusammensitzen mit den Mädels, würde ich es ja auch erzählen. Ich meine, jeder kennt das ja, das Problem. Man hat so Phasen und ich feiere die Phasen ja auch. Und im Moment ist halt meine Genießerchenphase. Wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ist auch in Ordnung. Es ist nur so, dass ich jetzt wirklich, also ganz viele Kartons haben jetzt diese 38. Und ich hätte ja auch bei diesen Kartons aussortieren können in das trage ich sowieso nicht mehr und das okay, wenn ich wieder reinpasse, dann trage ich's. Aber das habe ich nicht gemacht.
Du hast jetzt auch Sachen mit, die du so Glitzeranzüge für Zirkusdomteure, die du eh nie wieder tragen wirst, oder was?
Ja, oh, das kann man doch, guck mal, zum Beispiel zu Karneval oder so. Oder wenn man eine Motto-Party ist.
Ich kann dir zwei Tricks sagen, Judith. Pass auf.
Ja.
Ich bin ja nicht nur Mentalcoachin und Psychologin, ich bin auch Lifecoach. Und der erste Trick, den ich dir geben möchte, der ist nicht von mir, den habe ich mal in irgendeiner Sendung gesehen. Und zwar, man markiert alle Kleidungsstücke mit, kann alles Mögliche sein. So ein Haushaltsgummi, was man um den Kleiderbügel macht, ein Papierschnipsel, ein Post-it, irgendwas, was gut hält. Und schreibt sich irgendwo das Datum auf, wann man das gemacht hat. Und dann setzt man sich eine Frist, wenn zum Beispiel nach einem halben, dreiviertel oder einem Jahr. Also genau. Und immer wenn man das Teil trägt, also jedes Teil, was man trägt, da macht man diese Markierung ab. Und alle Teile, die kann man sich dann selber einen Zeitraum setzen, nach einem halben, dreiviertel oder nach einem Jahr immer noch dieses Zeichen dran haben, die kommen weg. Weil Teile, die man ein Jahr oder ein Dreivierteljahr nicht getragen hat, die wird man höchstwahrscheinlich nicht mehr tragen. Das wäre der Trick, den ich mal gelesen oder gesehen habe, der nicht von mir ist. Und was ich jetzt dir von mir aus sagen würde, wovon ich mittlerweile weg bin, ich bin ja noch wahnsinnig jung. Ich habe ja noch nicht so viel gesehen von der Welt. Ich bin ja erst 24. Aber, ich weiß gar nicht, warum du jetzt lachst an der Stelle. Aber ich hatte das ja auch schon im Leben, dass ich gesagt habe, ach, mir gefällt die Hose oder die Jacke da so gut im Geschäft. Die gibt's jetzt nicht mehr in meiner Größe. Egal, ich hole sie eine nochmal kleiner. Das geht schon. Wenn ich die Luft anhalte und 3 Stunden nicht atme, ist es vielleicht für den vegetative Nervensystem nicht so gut, aber die Hose passt oder die Jacke. Und ich werde da schon noch irgendwann reinpassen. Solche Teile kaufen, das würde ich zum Beispiel gar nicht mehr machen, wenn die nicht passen. Wenn man sie hat, fände ich das jetzt auch übertrieben, die sofort wegzugeben und kann man ja verschenken oder verkaufen oder wie auch immer. Aber da würde ich zumindest, also genau, neu kaufen würde ich sie nicht. Und wenn man sie aber schon besitzt, würde ich da auch sagen, man setzt sich ein bestimmtes Limit und sagt irgendwie, wenn ich in einem halben oder dreiviertel Jahr nicht reinpasse, dann gebe ich es auch weg, weil sonst macht man sich ja so einen Stress. Und ich glaube, was auch wirklich ganz viel Stress auslöst, ist, wenn man sagt, okay, sie muss mir nicht morgen passen und auch noch nicht nächste Woche, aber in einem halben Jahr, und dann passt sie in einem halben Jahr immer noch nicht. Da frage ich mich halt irgendwann, wie lange will man das denn noch durchziehen, weil man sich ja auch die ganze Zeit signalisiert, und jetzt kommen wir hier nämlich in die wieder in meine psychologische Richtung, man signalisiert sich ja selber die ganze Zeit, du bist nicht okay, so wie du bist, wir müssen dich mal noch verändern. Und nach einem halben Jahr immer noch, nee, so wie du bist du immer noch nicht okay, die Hose lassen wir noch da drin hängen, aber wir müssen noch was optimieren, daran müssen wir irgendwie nochmal dran schleifen. Und dann frage ich mich, wann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich sagt, nee, so wie du bist du okay und so bleibst du jetzt auch und die Hose kommt jetzt weg.
Weißt du, ich finde es so lustig, dass du gerade in deinen Ausführungen, ich habe dir zugehört, ne? Und ich habe versucht, es auf meine Situation zu übertragen.
Das war
weil
auch
du
auf
hast
deine
die ganze
Situation gemeint.
Ja, nee, nicht wirklich, weil du hast gesagt.
Doch!
Ja, du, weil deine Zeiträume, du hast gesagt so, ja, wenn man das ein halbes oder ein Dreivierteljahr nicht anhatte, ich musste so lachen innerlich, weil wir reden hier, wenn ich mich frage, was hatte ich in den letzten 10 Jahren nicht an, ja, wenn ich nur das aussortiere, ist schon die Hälfte weg, wirklich.
Judith, das muss weg, 10 Jahre, das muss weg, was du 10 Jahre lang nicht mehr anhattest, wirst du nicht mehr anziehen. Und wenn du sagst, ja, das kann man aber noch toll beim Karneval oder beim Fasching anziehen, da habe ich natürlich eine Lösung. Du bist die Frau mit den Problemen, also nur auf das jetzt bezogen, nicht allgemein. Und ich bin die Frau mit den Lösungen. Da sage ich nämlich zu dir, du suchst dir eine Kiste, die mittelgroß ist. Die ist nicht klein, die ist nicht riesig, die ist mittelgroß. Und alles, was da reinpasst, darfst du für Karnevalszwecke behalten, aber nicht mehr. Alles, wo du sagst, doch, das könnte man ja nochmal bei einer ganz besonderen, bei einem besonderen Anlass oder einer lustigen Kostümierung anziehen, zum Beispiel bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es wieder witzig wird, dann die Sachen tust du in diese Kiste rein, so lange, bis die Kiste voll ist. Und dann darf aber auch die Federboa nicht mehr rein, sonst müsste ein altes Teil gehen dafür.
Dann muss ich mich da ja jetzt von 13 Umzugskartons, die auch für Karneval zusätzlich zu der einen mittelgroßen schon jetzt bei mir stehen, noch verabschieden.
Judith.
Das ist ja Horror. Nein, es ist wirklich schlimm, Ariana. Und weißt du, was ich auch in der Hand hatte? Und das passt jetzt gerade. Es
ein
ist doch
Huhn.
Oktoberfest, ne? Nein,
ach so,
ist doch
ja.
Jetzt gerade Oktoberfest.
Mhm.
Und
das
ich
stimmt.
Ich habe ein Dirndl in Größe 36 und ich habe ein Dirndl in Größe 38. Und ich war jetzt bei einer Veranstaltung, weil in Hannover war so ein Galopp-Derby-Renntag. Und ich war da und sollte in Tracht kommen, weil da war auch so ein Trachtenwettbewerb und so. Und ich habe dann, 36er habe ich gar nicht probiert, es war mir ja klar, es passt nicht. Aber ich hatte echt Hoffnung, ich dachte, ach ja, kann ja auch so ein bisschen eng sein, soll ja auch so ein bisschen hier die Brust rausgequetscht werden da oben. Ne? Habe ich mich da versucht in dieses...
Rakos kann ein Dekolleté ja auch ausfüllen.
Richtig. Ich, ein bisschen Holz vor der Hütte. So, ich habe keine Chance, dass ich da reingekommen wäre. Keine Chance, aber... Es ist dann, weißt du, bin ja gerade am Auspacken. Ich könnte ja jetzt eigentlich einfach die Größe 36 schon mal nehmen und wegtun.
Würde
und
ich
dann die Größe
ja.
38 eigentlich auch. Aber dann denke ich immer, naja, also wenn du jetzt dann mit dem Sport und so und wenn du dich jetzt wirklich mal zusammenreißt, dann passt du ja auf jeden Fall in die 38 rein. Und wenn du dann mal irgendwie so eine ganz gute Phase hast, dann passt du ja vielleicht auch sogar wieder in die 36 rein, so für einen Abend. Und schon kann ich beides nicht mehr wegtun. Und ich weiß genau, alle, die das jetzt hören, denken sich, oh, das ist ja schrecklich mit der und so. Es ist schrecklich mit mir, was das angeht. Es ist, ich hänge dann daran, mir kommen dann die Bilder in den Kopf, zu welchem Anlass, jetzt klar, Oktoberfest, ich das getragen habe, aber zum Beispiel das 36er Dirndl, ne? Meine allerersten Wiesenerinnerungen vom Oktoberfest habe ich in diesem Kleid wahrgenommen. Und ich weiß noch genau, wie ich da das allererste Mal als Norddeutsche auf dem Oktoberfest war. Es war nachmittags. Mhm. Ich war Praktikantin, also ich war irgendwie Anfang, Mitte 20 und wir sind dahin und ich hatte halt erwartet, diese Bilder, die man so kennt aus den Zeitungen, aus der Bunte, ne, aus der Gala und so, alle sitzen da mit ihren Trachten, mit Bierkrügen am Tisch und es ist irgendwie zünftig und es wird gefeiert. Aber ich bin über diesen Oktoberfestplatz gegangen und es war ja noch taghell. Überall waren schon total betrunkene Menschen. Also nicht alle, ne, aber es
soll
gab
auf dem
zwischendurch.
Oktoberfest vorkommen, ja.
Ja, es war aber für mich, es war 11 Uhr, glaube ich, 10. Da bist du schon richtig lallend. Und jetzt pass auf, die schlimmste Entdeckung, die ich da gemacht habe. Da ist so ein Wall, ne? So ein Graswall, der zur Straße hochgeht an einer Stelle. Ich weiß nicht genau, es war ja für mich, war das ja alles nur die Wiesen. Und auf diesem Wall lagen ganz viele Menschen, die entweder geschlafen haben oder betrunken waren oder so. Mhm. Und ich habe da so hingeguckt, das war hinter den Zelten. Viele haben sich übergeben, einige haben dahin gepinkelt und so. Und dann habe ich eine Szene gesehen und die fand ich so schlimm.
Oh,
die vergesse ich nicht. Da lag eine Frau im Dirndl, offensichtlich, ich weiß nicht, bewusstlos oder vielleicht hat sie auch nur die Augen zu, hat geschlafen auf der Wiese.
Bestimmt.
Und so ein Typ, also ich weiß nicht, ob das ihr Freund war oder ein Fremder, ich habe keine Ahnung, hing so über ihr mit der Hand unter ihrem Dirndl.
Oh
also
Gott,
wahrscheinlich zwischen
das ist ja
ihren
furchtbar.
Beinen. Und wir sind dahin und ich habe das gesehen und ich habe dann zu den Kollegen gesagt, guck mal da vorne, vielleicht braucht die Frau Hilfe. Und dann alle nur so, oh nee, das sind die Wiesen und so, die haben sich gern. Und sind dann halt in das Festzelt reingegangen. Und ich bin dann mitgegangen und war irgendwie total irritiert von dieser Situation. Und bin dann aber trotzdem mitgegangen, weil ich dachte, naja, andere Länder, andere Sitten. Ne? Es ist vielleicht jetzt hier irgendwie so, dass man das so vor allen Leuten auf der Wiese macht.
Andere Länder.
Ja, also, weißt du, ich habe irgendwie gedacht, naja.
Andere Bundesländer, ja, andere Sitten.
Keinen hat das irgendwie irritiert. Und diese Szene, ich muss da so oft dran denken, wenn es so um das Thema Übergriffigkeit und so geht. Weil ich immer denke, hätte ich da nicht hingehen müssen.
Scheiße. Ja.
Und fragen müssen, ob alles in Ordnung ist. Weißt du, weil vielleicht war diese Frau tatsächlich zu viel getrunken und lag dann da und sie kannte den Typen überhaupt nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht war es aber auch ihr Ehemann. Bis heute weiß ich es nicht. Und ich muss sehr, sehr oft dran denken. Das war eine meiner ersten Wiesenerinnerungen und dann aber irgendwie eine halbe Stunde später auch ein super witziges Fest mit Tanzen auf den Tischen. Das war halt auch so, die Gefühle von mir, die waren so... Innerhalb von wenigen Stunden waren so ganz unterschiedliche Gefühle, weißt du, was dieses Oktoberfest angeht in meinem Kopf, weil es natürlich auch lustig dann war irgendwie mit den Kollegen und erst so im Nachhinein kam auch dieses Fragezeichen bei mir, hätte ich da eingreifen müssen, ne, bei der Frau auf der Weide, auf der Wiese, Weide sage ich schon, weil ich, auf der weil ich Reiterin bin, auf der Wiese und all diese Dinge. Die habe ich halt, an die erinnere ich mich, wenn ich so ein Dirndl in die Hand nehme und jetzt einen Umzugskarton packen soll. Und
jetzt würde ich
irgendwie habe ich das Gefühl, ja, okay, das war jetzt eine negative Erinnerung, aber es ist eine starke Erinnerung, weißt du? Eine, die mich geprägt hat, irgendwie nachhaltig. Und diese ganzen Gedanken habe ich, wenn ich was in die Hand nehme und entscheiden soll, ob das wegkommt oder nicht. Und deswegen dauert dieser ganze Prozess bei mir so lange, weil ich dann mich manchmal verliere und das hat, glaube ich, auch. Möglicherweise ist das was ich mit Messis gemein habe, dann, dass ich so hänge an den Dingen, weil diese Gegenstände bei mir mit Emotionen und Erinnerungen und Bildern verknüpft sind. Und ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt dieses Teil, diesen Gegenstand weggebe, dass dann ich einen Teil von meiner Identität oder Sozialisation oder Erinnerung auch mit weggebe. Keine Ahnung, das ist ein ganz diffuses Gefühl, aber so empfinde ich das. Und deswegen bräuchte ich dich gerade an meiner Seite.
Ich würde dir da wirklich helfen. Ich finde es gerade super interessant, an was für unterschiedliche Dinge Menschen Erinnerungen knüpfen. Weil mir geht es sehr ähnlich wie dir, aber mit Fotos und mit zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man dann auf dem Oktoberfest war, also habe ich jetzt nicht, aber so ein Bändchen, was man dann ums Handgelenk kriegt als Eintritt, ne? Da schneidet man sich das ab und tut es irgendwie dann irgendwie in so eine Kiste als Erinnerung oder eine Münze aus dem Urlaub oder einen Stein. Und sowas habe ich haufenweise. Fotos, Videos und so. Ich habe neulich erst eine Riesenkiste weggeschmissen mit Zeug. Das wollte ich immer mal sortieren und dann habe ich nämlich genau das gesehen. Von meinem ersten Urlaub oder meiner ersten Reise nach New York vor 13, 14, 15 Jahren hatte ich dann noch Münzen. Ich hatte Stadtpläne. Ich hatte die Eintrittskarten aus dem MoMA-Museum. Und dann habe ich mir das alles angeguckt und es waren schöne Erinnerungen. Aber ich habe dann gedacht, ich habe ja auch haufenweise Fotos und Videos davon. Und an so viel kann man sich gar nicht in seinem Leben erinnern. Bräuchte ich ja noch ein Leben, was einfach nur zum Erinnern da ist. Und deswegen habe ich gesagt, komm, du hast die Fotos und die Videos. Du musst jetzt nicht noch jede Eintrittskarte und jede U-Bahn-Karte und jedes Busticket behalten. Schmeiß es jetzt weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir und deinen Klamotten ähnlich ist. Ich verstehe das total, dass du da Erinnerungen dran hast. Ich stelle mir gerade vor, ich würde jedes Outfit, was ich in New York anhatte, noch behalten. So, oh, die Jeans mit dem Pullover, die hatte ich aber beim Hinflug an und die Jogginghose beim Rückflug. Nee, aber also ich verstehe das total. Ich glaube, ich würde versuchen, das auf zu reduzieren auf eine andere Form vielleicht von Erinnerungen. Weiß ich nicht, Fotos oder aus jedem Urlaub eine Sache behalten oder irgendwie so. Mit Klamotten hat man natürlich ein schwieriges Format sozusagen, weil die natürlich im richtigen, realen Leben viel Raum einnehmen. Fotos auch, aber das ist dann mehr so digitaler Speicherplatz, mittlerweile zumindest. Für Klamotten muss man natürlich einen Kleiderschrank zur Verfügung stellen, um sie zu beherbergen. Das macht das Ganze räumlich so ein bisschen schwieriger. Aber ich würde damit dir einen fixen Prozess dann machen. Also nicht im Sinne von, da hast du jetzt nichts mehr zu melden, die Sachen kommen jetzt weg, sondern da gibt es ja ganz viele tolle Techniken. Man kann zum Beispiel auch drei Stapel machen und sagen, der erste Stapel ist auf jeden Fall behalten, der zweite Stapel ist, das kommt auf jeden Fall weg und der dritte Stapel ist, vielleicht, da sprechen wir nochmal drüber. So könnte man zum Beispiel schon mal anfangen, alles einmal durchzusortieren, es sei denn, du führst mich an der Nase rum und machst alles auf den auf jeden Fall behalten Stapel, das zählt nämlich nicht.
Genau. Weißt du, es gab eine Sex in the City Folge, das war ja so meine Lieblingsfolge. Lieblingsserie damals, wo auch Carrie Bradshaw Klamotten aussortieren musste, weil sie, glaube ich, auch umgezogen ist. Und dann waren ihre Freundinnen da und es war so eine Riesenparty. Das war so cool zusammengeschnitten. Die hatten dann irgendwie was Prickelndes in der Hand mit Alkohol. Und dann hat sie immer die Sachen so angezogen, weißt du, und hat das so vorgeführt. Und dann saßen die Mädels da mit Daumen hoch, Daumen runter. Und es war so eine richtig coole Party. Das könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich dich dazu einladen könnte und am besten noch zwei, drei Besties hier, weißt du, aus unserem Podcast.
Super.
Und wir das, dann wird mir das auch Spaß machen. Aber die Realität sieht ja so aus, dass ich mit einer riesen Mülltüte irgendwie vor meinem, keine Ahnung, vor meiner Badezimmerschublade sitze und finde, dass auch die fünfte noch halb volle Haarspraydose doch noch Verwendung finden kann. Weil die kann ich doch jetzt nicht wegwerfen, wenn sie noch halb voll ist. Und ich habe so viele unterschiedliche, weil ich auf Reisen dann immer meine vergessen habe und mir irgendwo wieder was Neues kaufen musste für unterwegs. Und dann schleppe ich die mit nach Hause und dann sind sie halb voll oder dreiviertel voll oder weiß ich nicht was. Und das ist ja die Realität. Es ist ja ein einsames, ein einsames Sortieren und rumgesitze auf dem Boden und mir sind 100 Mal die Füße eingeschlafen, weil ich so komisch gekniet habe und dann kam ich auch nicht mehr hoch.
Oh Mann, ja, das verstehe
und
ich.
Und auch die Katzen sind nicht mehr da, weißt du, die sonst immer dazwischen rumspringen und es irgendwie lustig machen. Also ich finde es nicht schön und würde eigentlich, also ganz ehrlich, ich habe dich ganz doll vermisst jetzt.
Oh ja, ich hätte dir da wirklich geholfen, weil ich habe irgendwann im Laufe des Lebens, ich weiß gar nicht warum, ich habe auch immer viel gehortet und ich glaube aus Platzmangel irgendwann dann gesagt, es reicht, es geht nicht, weil was mich wahnsinnig gemacht hat oder auch immer noch macht, ich muss ja auch regelmäßig ausmisten, das häuft sich ja immer wieder was an, dass wenn ich einen Schrank aufmache, mir alles entgegenquillt, ne? Oder wenn ich eine Küchenschublade aufmache, dass ich wühlen muss, bis ich die Sachen finde und irgendwann wird so eine Grenze immer bei mir überschritten, dann kriege ich einen Rappel und dann räume ich alles aus. Dann räume ich einmal alles aus und sortiere das aus und gucke mir die Sachen wirklich an und denke, benutze ich das wirklich nochmal? Von wann ist das? Habe ich 5 davon? Und wenn auf 1 davon oder auf alles davon die Antwort ja ist oder viele, dann kommt es weg und dann sage ich mir so, jetzt ist hier wieder Raum für Neues. Jetzt ist wieder Raum für neuer Müll. Nee, aber damit es mal ein bisschen leerer ist, weil dieses alle Schubladen aufmachen, alles ist voll bei mir zu Hause, das macht mich immer wahnsinnig.
Mich macht's auch Wahnsinn, aber ich kann es nicht lösen, weißt du? Und mein Problem ist mit der kleinen Farm hier, ich habe ja so viel Platz. Du warst ja schon mal hier. Es ist ja ein riesiger Garten und hier sind so überall so Schuppen.
Das verleitet natürlich zum Horten.
Und der Stall und so. Und dann das also mich verleitet das total zum Horten. Ich glaube, mir würde es mal richtig gut tun, wenn ich wieder, weißt du, wie früher in so einer Wohnung wäre, wo einfach ein Kleiderschrank ist, 1 Meter und fertig. So. Ne, so habe ich ja auch gelebt und dann ging das ja auch mit einem Meter Kleiderschrank. Und jetzt habe ich halt diesen Schuppen nebenan, wo man noch einen alten Kleiderschrank hingestellt hat, wo man schon mal so aussortieren konnte. Und dann war ja auch noch Platz für ein Regal hinten am Pferdestall. Dann konnte man die ganzen Reitsachen dahin tun. Und so habe ich mich jetzt irgendwie hier vollgemüllt. Aber bevor ich jetzt als Messi in die Podcast-Geschichte eingehe, sollten wir vielleicht das Thema wechseln. Was war denn bei dir so los gewesen?
Also bei mir ist gerade immer noch viel Kita-Eingewöhnung. Judith, ich will gar nicht viel drauf eingehen, denn es treibt mich in den Wahnsinn, obwohl es natürlich eigentlich nichts zum Aufregen ist, weil Kinder sind ja kleine Lebewesen mit Bedürfnissen und Gefühlen. Und wenn die mehr Zeit brauchen, das ist so interessant, bevor ich mein Kind mit der Kita-Eingewöhnung angefangen habe, da habe ich gefühlt immer nur davon gehört von Leuten, die so gesagt haben, ja, 2-3 Wochen hat es bei uns gedauert, da hat es geklappt. Und jetzt, wo wir mitten in der Kita-Eingewöhnung sind, wir sind jetzt in Woche 5 und er kann immer noch maximal 2 Stunden da bleiben. Da spreche ich zufällig, also da treffe ich nur noch auf Leute, bei denen es 3, 4, 5 Monate gedauert hat, die teilweise abbrechen mussten. Mir hat neulich eine Followerin auf Instagram geschrieben, als es bei ihrem Kind so war, nach 3, 4 Monaten haben die abgebrochen und dann hat sie ihr Kind bis zur Einschulung zu Hause behalten. Das fand ich auch krass. Ja, aber so ist es nun mal und ich finde es ja toll, dass mittlerweile oder bei uns in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich und in Australien und so sieht es zum Beispiel anders aus, dass sich da ganz viel Zeit genommen wird und dann halt nicht auf Teufel komm raus und auf Druck dann gesagt wird, so muss jetzt aber sein, dann bleibt das Kind halt hier und weint 3 Stunden durch, sondern dass wenn man merkt irgendwie, das Kind kann sich noch nicht da richtig in der Gruppe einfinden, das ist noch überfordert von allem, das vermisst irgendwie die Eltern und das ist dem Kind zu viel und das weint halt viel, dass man das nicht zwingt, da zu bleiben. Genau, und deswegen ist es bei uns gerade alles ein bisschen langsamer, aber am Wochenende waren wir zum Beispiel beim Marathon, hier in Berlin war ja Marathon, wir haben ein bisschen geguckt.
Oh, hast du Harry Styles gesehen, der soll doch mitgelaufen sein.
Nee, aber ich... Na, ich habe den nicht gesehen, aber ich glaube, es gab keine Nachricht, die ich öfter in meinem Instagram-Postfach gefunden habe. Wirklich, das war, es war unfassbar. Ich muss zugeben, und das soll jetzt nicht so ein Angeberspruch sein nach dem Motto, also wenn ich Marathon laufe, aber ich glaube, ich bin noch nie zu einem Lauf gefahren, ohne mitzulaufen. Also ich bin immer nur zum Laufen zu Wettkämpfen gefahren, aber nie, um wirklich mal nur am Rand zu gucken. Ich glaube, das macht aber auch das ein Kind haben, weil dann denkt man plötzlich, oh Gott, wir brauchen eine Beschäftigung, um rauszugehen. Und dann, ja, es ist doch Marathon, super, da gucken wir zu. Und dann sind wir nämlich extra da hingefahren und haben uns da hingestellt und dann habe ich da ein Video gepostet und die Leute sind ausgerastet und haben alle geschrieben, hast du Harry Styles gesehen? Hast du geguckt? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen vorher, erst danach, dass der wohl mitgelaufen ist, in einer Wahnsinnszeit. Das sind ja 42 Kilometer.
Ja, unter drei Stunden, ne, oder?
2,59 oder so. Und das ist wirklich, also es reicht natürlich nicht für einen Weltrekord. Da laufen die, glaube ich, 2:10 oder so. Aber das ist wirklich eine unfassbar gute Zeit. Ich glaube, das Schnellste, was ich gelaufen bin, war 4:15 oder sowas.
Ja.
Ja, genau. Und der ist 2:59 gelaufen, hatte so ein Stirnband um. Ich habe ein Foto von ihm gesehen danach und ich glaube eine Sonnenbrille und hatte vor allem natürlich einen anderen Namen auf seinem Schildchen da, mit dem er angemeldet war. Und deswegen musste man echt genauer hingucken und das wissen, dass der damit läuft. Ich habe ihn nicht gesichtet.
Also ich hätte ihn wahrscheinlich ehrlich gesagt gar nicht erkannt, wenn ich da
gestanden ich hätte ihn auch nicht erkannt. Ja.
Das ist ja immer im Nachhinein so einfach, so ja, Harry Styles, oh ja, da klar, dann sieht man das Foto und dann denkt man, den kann man doch erkennen. Aber wenn du damit nicht rechnest, wenn jemand, finde ich, so plötzlich in einer komplett anderen, also in anderen Zusammenhängen vor dir steht, habe ich schon teilweise bei Menschen, die ich wirklich persönlich kenne, Schwierigkeiten.
Ja.
Also wenn da jetzt jemand ist, den ich nur aus der Arztpraxis kenne, weil der da arbeitet irgendwie, ja, dann habe ich schon Schwierigkeiten, wenn der dann plötzlich, keine Ahnung, in einer anderen Stadt im Zug neben mir steht. Weil ich das dann nicht mehr so richtig verorten kann.
Ich.
Weil das so, kennst du das? Und das ist ja bei Harry Styles irgendwie noch viel krasser. Ja, wir hatten jetzt gerade, wo du Marathon sagst, bei 3:09, am Freitag war Sendung. Und wir hatten eine junge Frau zu Gast, Lisa Marie Kretschmer. Die haben wir eingeladen, die hatte kein Buch vorzustellen, nichts vorzustellen, die war einfach nur uns aufgefallen, weil sie sowas Tolles geleistet hat. Und zwar hatte die vor 2 Jahren noch Seitenstiche, wenn sie mehr als 200 Meter laufen musste und kam irgendwie bei so einem Unilauf nicht ums Gebäude und hat dann gedacht so, ach Mensch, das kann doch nicht sein, alle meine Freunde, weil die ist ne, Mitte 20, können das, ich bin körperlich, ich habe überhaupt keine Kondition, ich muss mal was tun. Dann hat die angefangen zu laufen, 200 Meter auf dem Laufband und hat jeden Tag gesagt, ich steigere um 200 Meter. Und dann ist sie irgendwann, als sie dann schon einiges so geschafft hatte, hat sie gesagt, ja, sie will mal runter vom Laufband, sie will joggen gehen. Und dann ist sie nur abends gejoggt, wenn es dunkel war, weil sie sich so geschämt hat, dass Freunde sie sehen, weil sie auch so ein bisschen fülliger war und so. Und dann hat sie gesagt, sie hatte so ein bisschen Probleme und ist deswegen so ganz für sich im Verborgenen gelaufen. Dann hat sie sich angemeldet für den Halbmarathon in New York. Und alle haben ihr gesagt, bist du verrückt, das schaffst du doch nie, diese Distanz, das sind ja dann glaube ich 12,5 Kilometer oder so, ne, Halbmarathon, oder? Nee, 25, nee. Ne?
Nee,
warte mal, 42, irgendwas ist ein Marathon, ne?
Genau, 21,95 ist ein Halbmarathon.
Genau, das hat sie dann versucht zu schaffen. Und hat viel Geld ausgegeben für das Ticket und irgendwie musste über einen Reiseveranstalter buchen, um überhaupt noch teilnehmen zu können, weil die Startplätze wohl immer alle weg sind. Und dann hat sie da mitgemacht und hat gefinisht. Und dann hatte sie dieses Ziel erreicht und hat sie gesagt, okay, und jetzt pass auf, ein Marathon. Dann ist sie mitgelaufen beim Marathon, hat den absolviert. Dann hat sie sich gedacht, wir reden jetzt alles von 1,5 Jahren, ne? Also alles, was ich jetzt erzähle, hat sich in 1,5 Jahren abgespielt. Dann hat sie den Ironman gemacht.
Krass.
Die ist, hat den Ironman gemacht.
Wahnsinn.
Da musst du ja auch noch Radfahren und schwimmen zusätzlich zum Marathon. Und auch das hat sie absolviert. Und sie hat erzählt, dass sie sich erst angemeldet hat zum Ironman und dann überhaupt mal Fahrradfahren ausprobiert hat. Also als Kind konnte sie das natürlich, aber sie hatte kein Rennrad, nix. Und auch beim Schwimmen sagt sie ja, irgendwie konnte ich gar nicht kraulen bis 2 Wochen vor dem Ironman. Das musste ich erstmal irgendwie mehr drauf schaffen. Und ich habe irgendwie gedacht, so, was ist das denn für eine Frau? Wie geil ist das denn? Bitte. Du
kriegst wie heißt
Seitenstiche Lisa Marie Kretschmer.
Das muss ich mir mal angucken. Das klingt ja Wahnsinn.
Ja, und es ist ein ganz, ich sag mal, so ein ganz, ich sag mal, normales Mädel wie du und ich, weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie so eine super Sportskanone, die jetzt dann auch Sportinfluencer geworden ist mit dieser Geschichte, ja, sondern die macht da einfach ihr Ding und die versucht da irgendwie sich neue Ziele zu setzen. Ihr neuestes Ziel hat sie bei 3 nach 9 erzählt, also ich habe sie ja lange interviewt, ne? Wir hatten so ein fast 20-minütiges Gespräch, da hat sie das alles erzählt. Ihr nächstes Ziel ist, dass sie jetzt ins Gebirge gehen will. Ich habe dann direkt gefragt, auch gleich. Auf alle 8000er ohne Sauerstoffflasche oder wozu hast du dich angemeldet? Und sie will jetzt Bergsteigen lernen und braucht halt jetzt irgendwie den nächsten Kick, weil sie sagt, das hilft ihr, ne, wenn sie sich Ziele setzt, weil sie sich dann eben auch motiviert. Und das finde ich so ermutigend, ja, für alle, die jetzt irgendwie beim Berlin-Marathon so wie du am Straßenrand gestanden haben und sich gedacht haben, wie geil, ey, so ein Marathon, aber das ist nichts für mich. Also ich würde das denken, wenn ich da stehen würde, dass ich das niemals könnte. Ich schaffe so 10 Kilometer, aber dann ist bei mir echt irgendwann auch die Luft raus. Ich finde es ganz toll, so jemanden zu haben, der so Schritt für Schritt sich das so erarbeitet und erkämpft hat und aufgebaut hat. Das finde ich unfassbar ermutigend.
Das finde ich auch toll. So ähnlich war das ja bei mir auch. Ich habe bloß unfassbar viel länger gebraucht als sie. Also, dass sie das alles in 1,5 Jahren macht und mit Ironman, so weit bin ich niemals gekommen. Aber Sport war für mich in der Schule ja auch wirklich das Allerschlimmste. Ich habe mit Ach und Krach immer diesen Cooper-Test bestanden, wo man irgendwie 3 Kilometer joggen muss oder so. Und habe dann, als ich nach dem Abitur, habe ich dann irgendwann gedacht, auch eigentlich würde ich mir gerne mal beweisen, dass ich das kann, aber nicht mit dem Druck der Schule. Und habe dann auch mit 5 angefangen. Dann bin ich 10 Kilometer gelaufen, dann irgendwann Halbmarathon. Ich glaube, nach 3 oder 4 Jahren dann Marathon.
Krass.
Und ich war ja dann 2020 für den New York Marathon angemeldet. Das wäre dann mein 3. oder 4. gewesen. Und dann kam Corona. Das war so traurig. Ich hatte auch, wie du es gerade von deiner Gästin erzählt hast, über einen Reiseveranstalter diesen Platz gebucht, weil das stimmt. Die haben irgendwie ein Kontingent, was aber da kannst du dich, glaube ich, auf eine Warteliste setzen lassen, musst teilweise 5, 6, 7 Jahre oder länger warten. Oder eigentlich auch eine privilegierte Scheiße, ey. Du kaufst es über so einen Reiseveranstalter, dann kostet der Platz irgendwie, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, du zahlst damit auch gleich die Hotelunterkunft und dann sind es 1200 Euro oder so für den Platz und die Unterkunft da. Und dann musst du dir, glaube ich, die Flüge noch selber besorgen. Ja, und dann kam leider Corona und ich konnte das nie machen. Und man muss ja auch relativ lange auf so einen Marathon hintrainieren. Und das machst du jetzt nicht mal eben so, dass du sagst, ach komm, 2 Jahre später hole ich das spontan nach. Aber ich kann das auch bestätigen, dass es echt, deswegen, ich kann das verstehen, aber Wahnsinn, dass die das so durchgezogen hat, dass es so schön für einen selber ist und man so viel für sich selber tut und für so das Selbstwertgefühl, dass wenn man immer das Gefühl hatte, ich schaffe das eh nicht, ich kriege das nicht hin, andere einem vielleicht das sogar gesagt haben oder einem das so suggeriert haben, einem das Gefühl gegeben haben, dass man sich so ein Ziel setzt und darauf einfach für sich hinarbeitet. Könnte natürlich auch ein Ziel sein zu sagen, ich reduziere mich von 40 Kleiderkartons auf 3, aber hey, jeder macht es nach seinen Wünschen.
Das ist gut, dass du das jetzt gesagt hast, weißt du, weil ich werde jetzt, wenn ich mir so leid tue, beim Sortieren in diese Kartons werde ich mir jetzt immer sagen, hey, es ist nur eine Entscheidung, ob du es jetzt in den oder in den Karton tust. Es ist kein Marathon.
Auch gut.
Mir als kleinem, meinem inneren Schweinehund tut das sehr gut, wenn ich diesen Vergleich ziehen kann, weil ich glaube, ich werde jetzt, guck mal, siehst du, du hast mir nämlich schon geholfen. Ich werde jetzt, glaube ich, schneller Entscheidungen treffen können und mir nicht mehr so leid tun dabei. Weil das kommt ja auch noch dazu, dass ich mir auch so wahnsinnig leid tue in dieser ganzen Situation.
Wirklich?
Weil ich natürlich auch die Farm jetzt schon vermisse und die auch eigentlich gar nicht abgeben will und vielleicht auch deshalb ein bisschen länger brauche, als man brauchen müsste,
ja,
weil ich irgendwie, weiß ich auch nicht, es ist irgendwie auch ein Abschied von dem Lebensabschnitt.
Das verstehe ich,
weißt
ja. Das verstehe
ja.
ich. Vielleicht kannst du ja auch einfach beim Aussortieren nicht ganz so streng sein und den Rest dann in deinem neuen Zuhause in Rügen ein bisschen in Ruhe machen.
Ja, meine Idee war ja, dass ich alles einpacke und so eine Art vielleicht Halle besorge auf Rügen, wo ich das erstmal reinstelle, so ein Lager. Und dass ich dann so ganz in Ruhe, mit ganz viel Zeit, dann so Karton für Karton, aber besagte Person, über die ich ja nicht spreche, hat gesagt, auf gar keinen Fall kommt das jetzt alles mit nach Rügen.
Ich habe mir gerade vorgestellt,
wie
du so in den Nachrichten bist, so wie meinst du das so mit einer ganz ernsten Stimme, einem ganz ernsten Gesicht so anmoderiert, so Rügen. Eine Grundschule auf Rügen musste komplett geräumt und evakuiert werden, da die ehemalige Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers die Turnhalle als Lagerort für ihre Kleidung gebucht hat.
Die
oder
Turnhalle.
Irgendwie.
Ja.
Wie witzig wäre das denn? Du könntest es immerhin für einen guten Zweck dann da verkaufen, verschenken, wie auch immer. Da könnte man ja noch einen Dreh finden. Ja. Judith, ich bin ganz gespannt. Du wirst uns das bestimmt demnächst dann erzählen, wie es damit ausging, ob du dich von den Sachen trennen konntest oder nicht. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir, weil wir gerade über Fitness schon gesprochen haben, noch einen kleinen Podcast-Tipp, der ein bisschen genau zu dem Thema passt. Unser Podcast-Tipp heute ist nämlich Frag dich fit. Es ist ein Fitness- und Gesundheitspodcast. Und da sprechen die beiden Hosts Doc Esser und Johanna über alles, was uns Menschen so gesund hält.
Genau, und da geht es nicht nur um Sport, sondern auch um die richtige Ernährung und die seelische und psychische Fitness. Und die beiden gehen nicht so verbissen an das Ganze ran, sondern so ein bisschen spielerischer. Und deshalb macht es auch total Spaß, dazu zu hören.
Genau, das finde ich nämlich auch, weil ich finde, bei so Themen wie Fitness und Gesundheit hört man immer viel lieber zu, wenn einem so zwei Leute auf Augenhöhe das erzählen, als wenn man da so zwei Experten und Expertinnen hat, die mit erhobenem Zeigefinger da sitzen. Und das machen die nicht, weil die beiden wissen das natürlich aus eigener Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, immer Haushalt, Familie und Job mit der eigenen Gesundheit zu jonglieren. Ihr könnt eure Fragen auch immer direkt an die beiden richten. Also die Community wird da ganz viel eingebunden und von Doc Esser im Podcast beantwortet. Frag dich fit also mit Doc Esser und Johanna jeden zweiten Freitag. Das scheint irgendwie bei anderen jetzt auch so ein Trend-Podcast-Tag zu sein,
ja,
Judith, falls es dir schon aufgefallen
ist. Genau. Ja, ja.
Jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ariane, und wo du gerade die Community angesprochen hast, von Frag dich fit, ja?
Mhm.
Unsere Community, die zu Fitnessfragen bisher nicht befragt wurde, aus Gründen. Und auch solche Fragen nicht gestellt hat, aus Gründen ebenfalls. Ist aber nächsten Freitag bei uns im Zentrum des Interesses.
Das stimmt.
Weil nächste Woche haben wir wieder eine Community-Folge, wo wir über eure Themen sprechen, über eure Fragen auch beantworten, die ihr uns bis dahin eingereicht habt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe schon mal durchgeguckt, wir haben ja schon einiges bekommen. Mhm. Ich glaube, wir werden so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber es sind sehr, sehr viele interessante Themen
dabei. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Genau wie auf dich, Judith. Und damit winke ich dich ins Wochenende und sage bis nächste Woche.
Ich gehe wieder in meine Umzugskartons. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR 3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.